das unbedingt gewinnen und unbedingt der Beste sein. Also das war schon diese, das ist immer so beschrieben, die 99%, die waren einfach Zwerg. Also es haben einfach müssen diese 100% sein. Wir haben uns immer traut, einen Schritt weiter zu gehen in der Technologie. Wir haben uns immer auf die Brust geheftet, was zu investieren, oder in Maschinen und in Technologien zu investieren, die...
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Andreas Steindl. Andreas ist ein kreativer Geist, Unternehmer und Begleiter. Mit 18 Jahren ging es für Andreas bereits in die Selbstständigkeit, als er den Betrieb von seinem Vater übernehmen musste. Was er dabei noch übernahm, waren Schulden. Was er zusätzlich auf sich nahm, waren mehr Schulden. Begleitet von Tiefschlägen, die Andreas fast einen neuen Bürostuhl verwehrten, bis hin zu den großen Erfolgen mit seiner Firma Herr Steindl, war alles dabei. Vor einiger Zeit verkauften Andreas und seine Frau Melanie das Unternehmen Herr Steindl und seitdem widmet sich Andreas seiner Lebensaufgabe. Statt Werbetafeln und Holzdruck gibt es nun Reinkarnationstherapien, Face Reading und Meditationen. Im Podcast-Interview hatte ich das große Vergnügen mit Andreas über die verschiedensten Dinge, wie zum Beispiel das Verbinden von zwei Welten, Aha-Momente, Aha-Erlebnisse, Gefängnisse, Reinkarnationstherapien, Face Reading und das Loslassen zu sprechen und darüber hinaus noch über vieles mehr zu reden. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Andreas Steindl. Was treibt dich an?
Nie stehen zu bleiben und dieses Museum, durch das man zum Schluss gehen kann, wenn man so die letzten, ja, den letzten Schritt geht, dann in die Einheit, dass in dem Museum möglichst viel von dem drinnen ist, was meine Lebensaufgabe ist. Das treibt mich an.
Was hängt derzeit im Museum? Also wenn man in dein Museum reingeht, was sind so die ersten Bilder, was sind die ersten Räume, die man sich anschauen kann?
Da ist viel Familie drinnen. Also wir haben bin glücklich verheiratet. Ich bin mit meiner Frau seit über 25 Jahren beieinander. Wir sind über 20 Jahre verheiratet. Wir haben eine wunderbare Tochter mit 17 Jahren, die wir ins Leben begleiten haben dürfen. Wir haben ein wunderschönes Unternehmen übernommen, weiterentwickelt und auch wieder verkauft. Da sind ganz, ganz viele schöne Momente mit Freunden. Da sind ganz viele schöne Momente mit der Familie. Großer Anteil auch an Tierliebe. Also wir haben ein Pferd, das einen großen Anteil auch in der Entwicklung von der Tochter gespielt hat. Das wird man so finden im Museum und gegenseitig ganz, ganz viel Raum in der Partnerschaft, um sich immer wieder gut weiterentwickeln zu können, um den Weg dann doch wieder gemeinsam weiterzugehen. So kann man es vielleicht ganz gut beschreiben.
Als du Unternehmer geworden bist, was war da dein Ziel? Also was hast du versucht zu erreichen, was hättest du gern in deinem Museum dann gesehen als Errungenschaft? Also was war damals so dein Antrieb? Was hat dich damals begleitet als Motivation?
Natürlich sehr, sehr viele Dinge im Außen, wie man es so gern beschreibt. Also natürlich finanzieller Erfolg. Natürlich auch ein gewisses Statement, also das Ego gut zu füttern mit Maschinenpark, mit Gebäude, mit Umsatz, mit Gewinnzahlen. Das hat mich schon sehr angetrieben und war auch cool, diese Reise zu machen und auch das zu erreichen. Mir war die Frage jetzt nochmal, was die Ziele waren, oder?
Was die Ziele waren, was die damals angetrieben haben. Weil jetzt hast du ja gesagt, ja, dein Antrieb ist es, dein Museum zu befüllen. Mhm. Ja, und dann mit Freude zurückzublicken und auch das zu tun, wofür du eigentlich da bist. Aber was war so damals dein Antrieb?
Damals in dem Unternehmen war sicher dieses unbedingt gewinnen und unbedingt der Beste sein. Also das war schon diese, das ist immer so beschrieben, die 99%, die waren einfach Zwerg. Also es haben einfach müssen diese 100% sein. Wir haben uns immer traut, einen Schritt weiter zu gehen in der Technologie. Wir haben uns immer auf die Brust geheftet, was zu investieren, oder in Maschinen und in Technologien zu investieren, die nicht so alltäglich sind und die vom Mitbewerb nicht so verwendet worden sind, um einfach diese Unterscheidung herzustellen zum Mitbewerb. Und das ist schon sehr gut gelungen. Und das war schon ein großer Antrieb, immer eben besser zu sein, schneller zu sein, größere Projekte anzunehmen, die wir eigentlich gar nicht stemmen können. Wir haben sie trotzdem übernommen und haben es dann trotzdem geschafft und gemeinsam mit dem großen Projekt dann auch wieder weiter gewachsen. Also war schon sehr viel Wachstum und Antrieb nach vorne und Gewinn und ja, einfach unternehmerische Tätigkeit, Vollgas. So.
Du hast ja das Gewinnen angesprochen. Gewinnen ist für mich immer mit einem Spiel verbunden, also es gibt Gewinner und Verlierer. Was für ein Spiel spielst du heute?
was für ein Spiel spielst du heute? Gute Frage. Auf ein Spiel kann ich es sehr schwierig abbrechen, weil ich absolut kein Spieler bin. Also Mensch eigentlich nicht kenne ich noch und Uno, das geht noch. Viel mehr ist da nicht im Programm. Ja, sehr ausgeglichen, glaube ich, ist jetzt. Also mit den Ressourcen einfach gut umzugehen. Was man dann merkt, ist einfach, dass man, je älter das man wird oder je mehr das man auch erreicht hat, die Ziele sind natürlich auch nach oben verschieben. Es ist dann immer die Frage, steht das noch in Relation, den Aufwand, den ich investiere, für das, was rauskommt, geht dann wieder zu Kosten der Gesundheit, es geht dann nicht gut, etc. Also sehr ungleichgewichtiges Spiel, also fast wie setzen wir auf Rad und hoffen wir, dass Rad kommt. Vielleicht kann man so vergleichen. Und jetzt ist es weniger Spiel, sondern jetzt ist es weniger mehr so ein, ja, ausgeglichen versuchen, das in die Balance zu bringen. Einfach, dass ich weiß, dass, wenn ich das eingebe an Energie, dann möchte ich zumindest das wieder rauskriegen an Lebensqualität, was auch immer. Aber ein Spiel zu brechen, tue ich mir schwer.
Würdest du sagen, das ist dann der Gewinn? Also dann hast du gewonnen, wenn du wieder etwas zurückkriegst an Lebensqualität?
Lebensqualität und vor allem das Einzige, was wir haben oder an dem wir uns festhalten können als Menschen, ist einfach die Zeit. Und die weiß halt einfach keiner, wenn sie auch vorbei ist. Und wenn man sich jetzt wieder das Unternehmen rückblickend jetzt nach dem Verkauf sieht, das ist jetzt fast ein Jahr her, dass wir es übergeben haben, ist, wie soll ich es beschreiben, du kriegst die Zeit zurück, aber du kriegst die Zeit nicht zurück, aber es kriegt eine andere Qualität. Und der Gewinn ist einfach eben diese Ausgeglichenheit. Beim anderen ist es halt einfach, es ist schon, man muss schon wahnsinnig viel eingeben. Und es kostet natürlich auch viel Lebenszeit und es kostet viel Freiraum, wo man halt eingegrenzt ist. Also es ist immer, man kann es vergleichen, es gibt halt einen wahnsinnig großen Rahmen vor, ne? Also diese Firma oder dieses Unternehmertum, wenn man so betreibt, wie wir es betrieben haben, nimmt natürlich wahnsinnig viel Raum ein. Und der Raum ist ja gleichzeitig ein Raum, wo man sich gut entwickeln kann. Gleichzeitig ist es aber ein Raum, der die ziemlich festhaltet und der die auch eingrenzt. Also es kann ja gleichzeitig auch das Gefängnis sein. Man schafft es ja selber durch Investitionen und durch Regelungen und durch Arbeitszeiten und durch Wünsche und Vorstellungen und Ideen oder Ziele, die man sich gesteckt hat, ja einen Rahmen, der ja schon sehr einengend auch sein kann. Das ist jetzt mal komplett aufgebrochen. Da haben wir viel Zeit gewonnen und auch viel Freiraum gewonnen.
Wann war der Zeitpunkt da, wo du gesagt hast, jetzt ist es an der Zeit loszulassen beim Unternehmen?
Es war ein langer Prozess. Ja, so lang war das auch nicht, aber wir haben also ein Vision Board gehabt oder IFMI. Auf dem Vision Board sind einige Dinge drauf gestanden, eine gewisse Umsatzzahl, ein gewisser Gewinn, der Maschinenpark, das ich vorher schon erwähnt habe, was so die Ziele gewesen sind. Und diese Ziele waren 2018, 2019 zur Gänze erreicht. Also da waren sehr, sehr viele Dinge, sind da passiert, vielleicht jetzt nicht ganz genau, wie man es aufgeschrieben hat, aber es waren doch sehr, sehr viele Erfolge da. Und irgendwann ist dann der Gedanke irgendwo so gekommen, ja, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Also der nächste Schritt war normalerweise, okay, nur einmal die Maschinen austauschen, nur einmal einen Schritt weiter, nur einmal eine Investition tätigen, eine neue Technologie suchen, was auch immer. Und ich habe mein Leben lang, durch das, dass ich den Betrieb ja sehr, sehr jung mit 18 Jahren schon übernommen habe, weil der Papa leider schwer krank geworden ist, habe ich mir immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Also es ist jede Entscheidung irgendwie aus dem Bauhaus gekommen. Wenn die Maschine 300.000 Euro gekostet hat, dann war trotzdem der letzte Faktor, der Bauch, der entschieden hat, kauft man oder kauft man nicht. Und da 18, 19 war das dann einfach anders, da hat das Bauchgefühl einfach gesagt, ich weiß nicht, nein, das ist nicht das Richtige. Und dann ist so ein Einkehr passiert, wo man einfach gesagt hat, ja, was ist denn jetzt los? Man kommt in ein gewisses Alter, wo man vielleicht auch nicht mehr so reagiert. Dann hat man gesagt, ja, mei, du hast die Midlife-Krise, ist doch nicht so blöd, das geht dann schon wieder, hupft da drüber. Und irgendwie haben uns dann doch auch als Geschäftspaar, also meine Frau, die Melanie und ich, haben das ja immer alles gemeinsam gemacht und als Ehepaar dann auch hinguckt und einfach mal reflektiert über die ganze Zeit, was so alles passiert ist und was wir jetzt tun. Und dann ist dann klar gekommen, dass das so vergleichst mit einem Sportler, Robert. Ein Sportler hört, wenn er es schafft, an der Spitze seines Erfolges auf. Kann auch gut zurückschauen und sagt, das war's jetzt, körperlich geht's nicht mehr, was auch immer. Und so ähnlich hat es dann auch für mich angefühlt. Da ist nicht mehr ganz viel Neues dahergekommen. Das, was ich gut kann und wo ich ein Spezialist bin, war zur Gänze ausgereizt. Also da habe ich jetzt nichts mehr gefunden, wo ich mir gedacht habe, das darf mich jetzt noch reizen, das hätte ich jetzt noch gern oder da gehen die Reise hin. Und irgendwie das, was ich nicht so gut kann, eben die ganze Buchhaltung und den ganzen Zeug, das, was mir absolut nicht liegt, das wäre ja in 5 Jahren nicht besser können. Und das war so die Zusammenfassung aus der ganzen Reflexion. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen was anderes tun, weil, und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt, ich sehe in einem anderen Interview schon mal gesagt, das war sehr, sehr intimer und starker Moment, wenn du dann da hockst und dir überlegst, du musst deine Mitarbeiter richtig pushen und die wieder motivieren, dass sie richtig Gas geben die nächsten 2 Monate. Und du selber bist eigentlich gar nicht mehr in dieser Kraft, die du eigentlich gern weitergeben möchtest. Da haben wir eigentlich brutal unfair gegenüber allen Menschen, die mit dir arbeiten, wenn du selber gar nicht mehr so kommst und nicht mehr die Motivation hast und das aber von anderen verlangst. Und da ist die Entscheidung dann gefallen, okay, wir müssen, oder wir wollen da einen neuen Weg einschlagen und haben dann an verschiedenen Zahnrädern gedraht, um das hinzukriegen und ja, ist uns dann super gut gelungen.
Ist das Bauchgefühl wieder da?
Bauchgefühl ist wieder da, absolut. Also das war nie weg, das hat nur in eine andere Richtung reagiert, wie wir es gewünscht haben. Also es hat bis zu dem Zeitpunkt hin halt immer weiterentwickeln, kaufen, investieren und so reagiert. Und da hat es Gott sei Dank eine Reaktion gesagt, geh mal auf die Bremse, schau mal nach innen, schau, was dir gut tut, schau, wo jetzt stehst und überleg, ob das noch da richtig weitergeht. Also es war nie weg, es hat noch nicht so reagiert, wie man es vielleicht gewünscht hat im bewussten Zustand.
Wie schafft man es dann eigentlich wirklich, da die Entscheidung zu treffen? Weil man kann ja dann schon mit dem Kopf argumentieren und sagen, ich mache jetzt trotzdem weiter, weil da gibt es ja, also den ein oder anderen Euro, den könnt ihr schon noch verdienen. Und das ist ja dann so schwierig, oder? Also darauf zu hören und zu sagen, es fühlt sich nicht mehr richtig an. Ich weiß, ihr könnt jetzt da weitermachen und ich begebe mich jetzt auf einen Weg, der was mehr Unwägbarkeiten beinhaltet.
Ja, wahnsinnig viele Faktoren zusammengepasst wieder. Wir haben einfach die Melanie ein bisschen angefangen, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil die Melanie sicherlich an einem Burnout gelandet ist durch das Unternehmen und durch den Einsatz, den sie einfach gegeben hat. Und hat dann eigentlich keinen anderen Ausweg gehabt, wie mit sich selber ins Reine zu kommen und sie hat sich einfach wahnsinnig viel mit sich selber beschäftigt. Und das hat mir extrem gut gefallen und hat mich motiviert, auch mich mit mir zu beschäftigen. Und da hat es dann verschiedene Fragen gegeben. Das Spannendste ist eigentlich, wer bist du ohne dem ganzen Unternehmen? Also ohne der ganzen Hülle, ohne dem ganzen Status, ohne dem Unternehmersein jetzt in dieser Form, wie wir es halt gewesen haben. Und da muss man sich natürlich schon gut vorbereiten. Du kannst dir so vorstellen, das dann zu unterschreiben und loszulassen, ist auch schon zu einem großen Teil freier Fall. Also es ist Freiheit, aber auch freier Fall. Man verliert natürlich diese ganze Sicherheit, das ganze Gerücht, auch das ganze Ansehen. Und das hat man natürlich schon im Umfeld auch gemerkt. Das haben natürlich viele Bekanntschaften, Freundschaften, Partnerschaften, so, die man halt über die Jahre gehabt hat, relativ schnell weggebrochen, wo man dann gesehen hat, die haben eigentlich nur da, um das Geschäftliche aufrechtzuerhalten, aber die waren nie so auf der persönlichen Ebene. Wie schafft man es? Ja, man muss sich wahnsinnig mit sich selber beschäftigen und einfach man muss sich einfach um das Innen auch kümmern und nicht nur um das Außen.
Ich habe jetzt 3 sehr schwierige Fragen für dich, Andreas. Und das ist eine Dreierkonstellation an Fragen. Mögen dich die Menschen für das, was du hast, für das, was du tust oder für die Person, die du bist? Wie würdest du das einschätzen? Also wie hat sich das verändert? Wie viele Leute vielleicht prozentuell haben die für das gemacht, was du gemacht hast? Mögen dich für das, was du hast? Oder mögen dich für die Person, die du wirklich bist?
Boah, jetzt auf die Schnelle zu beantworten, Robert, das ist jetzt wieder mal spannend. Aber du bist ja bekannt für deine spannenden Fragen.
Danke.
Ja, bitte. Jetzt muss ich mir die Frage bitte nochmal vorlesen, damit ich sie wirklich verinnerliche.
Also vorlesen kann ich es nicht. Weil die kommt einfach so. Die kommt einfach so. Mögen dich die Menschen für das, was du hast, für die Person, die du bist, oder für das, was du tust, vor dem Aufgeben des Unternehmens, also vor dem Verkauf quasi, wie würdest du das prozentuell einschätzen? Und wie würdest du es auch jetzt einschätzen? Also mögen die jetzt mehr die Menschen für das, für die Person, die du wirklich bist, oder für das, was du hast, oder für das, was du tust?
Also ganz ehrlich gesagt würde ich das einfach dritteln. Und das gilt für vor dem Verkauf wie nach dem Verkauf. Ich glaube, ich würde das einfach aufdritteln. Ich glaube, dass einfach viele Menschen, die brauchen für das, was du bist und wer du bist und auch für das, was du hast. Also ich würde das gar nicht so unter... Also ich kann das jetzt nicht sagen, verschiedene Wolken packen, die das großartig unterscheiden würden. Ich glaube, das war falsch. Und ich glaube, es bleibt auch gleich, weil ich als Mensch bin ja da gleich geblieben. Und das, was ich habe, das wird sich nicht ändern. Was die Firma hergestellt hat vielleicht, ja, das Produkt, aber das gibt es ja weiterhin. Aber ich würde es, glaube ich, wirklich gern dritteln für vor und nachher.
Wenn man es jetzt auf dich bezieht, wie sieht dann die Antwort aus? Also magst du dich für das, was du hast, für das, was du tust oder für die Person, die du bist? Weil wie du gesagt hast, man identifiziert sich ganz stark mit dieser Rolle, mit dem Unternehmen, mit dem Titel, mit dem, was man produziert, mit dem Maschinenpark, mit den Bilanzzahlen. Also das ist ja eine ganz starke Identifikation. Das heißt, wenn man sich sehr stark in dem Kreis bewegt oder in diesem Spektrum bewegt, dann mag man sich für das, was man tut, sozusagen. Ja, wobei, auch für das, was man hat, eigentlich mehr für das, was man hat. Aber wie würdest du es einschätzen? Also, wie würdest du jetzt die Frage für dich beantworten? Magst du dich für das, was du hast, für das, was du bist oder für das, was du tust?
Na, das, was ich bin. Also, es nimmt sicher den größten Teil ein. Das, was ich bin und das, was ich tue. So.
Wenn man, weil du hast gesagt, man setzt sich dann mehr mit sich selber auseinander. So, was war so die erste große Erkenntnis, als du versucht hast, die mehr mit dir selbst auseinanderzusetzen? Also wer bin ich, oder? Also es gibt ja diese Wer-bin-ich-Meditation, Who am I? Und dann kommt man drauf, okay, ich bin nicht der Körper, weil ich habe einen Körper. Ich bin nicht meine Gedanken, weil ich habe Gedanken. Man kommt drauf, man ist vieles, was man denkt, man ist es, ist man im Endeffekt nicht. Also was waren deine ersten Erkenntnisse auf der Suche nach dir selbst?
Ganz, ganz spannend. Ich hatte eine Übung gegeben, was ist dein Lieblingsbuch? Wer ist dein liebster Verwandter, der schon verstorben ist? Also wer waren so die Vorbilder? Und da waren ganz, ganz viele schöne Dinge drauf. Und man denkt, was wollen sie jetzt mit der Übung? Das war eine echt von den ersten Übungen. Da hat es eben einen Buchtitel gegeben, der mich da damals gut fasziniert hat. Das war eben dieser John Strelacki, glaube ich, heißt er nicht, und im Big Five. Der hat mich da so beschäftigt. Und der Opa ist da drinnen gewesen, der eine sehr starke Persönlichkeit war und halt immer für alle da war und wahnsinnig viel gegeben hat. Und die ganzen Dinge, die ist man ja eigentlich selber. Und das war so wirklich eine von den größeren Erkenntnissen, die ersten, was ich erlebt habe, dass man einfach von den ganzen Dingen, die man da manifestiert, dass man das eigentlich schon ganz, einen großen Teil eigentlich schon ist. Und das Größte war natürlich dann schon, ich habe wahnsinnig viel Ausbildung gemacht, also ich den Achtsamkeitstrainer mit Pferdestärke, also gemeinsam mit Pferden Achtsamkeitstrainer und Meditationslehrer zu sein. Bin Reinkarnationstherapeut auf einer ganz eigenen Art, um einfach verschiedene Frequenzen, die meiner Meinung nach parallel ja im Leben laufen, einfach zu finden und andere Zugänge zu unserem Unterbewussten zu finden, das ja mit über 90% immer noch der größte Klotz ist, den wir haben. Und da dann drauf zu kommen, wie klein man eigentlich ist und dass man eigentlich als Mensch nichts ist, das klingt jetzt zwar so allwissend oder was auch immer, Aber die Erkenntnis und das zu akzeptieren, dass wir halt da wirklich nichts haben, einfach nur eine Furze, Ameise, was auch immer, in dem ganzen großen Ganzen, das war es dann eigentlich, weil man denkt, okay, was nimmst du denn so wichtig und was machst du denn oft für so weltliche Dinge, machen wir oft so einen riesen Trara und also einen riesen Hickhack, obwohl wir eigentlich ja eh nichts haben, so im Großen und Ganzen. Wo das dann schon eine der größten Erkenntnisse, die wir so gehabt haben, oder die gehabt haben.
Sind wir Menschen wirklich nichts? Weil man sagt ja ab und zu, wir leben ja ewig. Zwar nicht die menschliche Hülle, aber das Sein lebt weiter. Würdest du das differenzieren, dass wir zwar in der menschlichen Hülle vielleicht nichts sind, weil wir halt nur begrenzte Zeit da haben, 80 Jahre, oder gibt es da eine gewisse Differenzierung?
Was möchtest du differenzieren, Robert? Ich habe es nicht verstanden.
Also sind wir die Menschen Aussage wirklich nichts? Weil also es heißt ja oft, wir sind die Schöpfer, wir sind die Kreatoren, wir sind eigentlich die weit entwickeltste Spezies. Also wir haben ja alle Türen offen. Wir können auch durch Meditation und so weiter eine gewisse Verbindung wieder zur Erde aufbauen. Würdest du sagen, wir sind in einem Zustand der Egomanie nichts? Weil wenn man ja dann wieder Verbundenheit empfindet und da das große Ganze sieht und diese Weltoffenheit und diese Verbundenheit zu anderen Menschen, würde das, um ehrlich zu sein, also ich persönlich würde es ein bisschen anders betrachten. Also ich würde sagen, okay, mit einem starken Ego ist man jetzt nicht nix, aber mit einem starken Ego ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt in der Welt.
Ja, man kann viel bewegen, oder? Das ist schon. Aber wenn jetzt das große Ganze betrachtet, macht man natürlich oft also ein Mückenelefanten, wie man so schön sagt. Und da zu schauen, wie groß das wir eigentlich haben oder was wir eigentlich für ein winziger Teil unserer ganzen Galaxie haben, dann meine ich einfach, wir haben nichts. Dass man als Einzelner viel bewegen kann und aus der Zeit da auf Erden, wie auch immer die ausschaut, das Beste daraus machen kann und da möglichst viel weiterentwickelt oder sich selber in der Persönlichkeit weiterentwickelt, die Chance haben wir. Aber im Großen und Ganzen haben wir einfach ja, sehr, sehr wenig oder sehr, sehr klein. Ich glaube, wir wissen auch einfach nur viel zu wenig, was da wirklich los ist.
Und weil du den freien Fall angesprochen hast, also Unternehmensverkauf, freier Fall, und du hast jetzt einen großen, kurzen Exkurs gegeben, was du jetzt alles machst, war das klar, als du das Unternehmen verkauft hast, dass es in diese Richtung geht, Achtsamkeit, Meditation, Reinkarnation?
Das war nicht klar, ne? Das war eigentlich mein eigener Weg, um einfach mich zu finden, beziehungsweise es besser zu verstehen, warum das Gefühl so stark ist, dass das jetzt einfach Zeit ist, was Neues zu tun. Also es war eigentlich eine Selbsterfahrung, auch die Reinkarnation. Was ich gemerkt habe, und das habe ich auch von wahnsinnig vielen Menschen gespiegelt und gesagt kriegt, dass ich das gut weitergeben kann und dass ich da auch als Therapeut oder als Lehrender einen sehr guten Zugang habe und bei den Leuten gut umkomme. Und so ist das dann einfach ein bisschen gewachsen, das Ganze. Aber das war jetzt nicht der neue Plan, das so ins Leben zu bringen. Das ist jetzt einfach so ein bisschen entstanden.
Aber es ist schon der Plan, das weiter zu verfolgen, oder?
Jetzt aktuell ist der Plan, weil es einfach sich gut anfühlt und ich glaube, und das von dem, das ist jetzt die Grundidee dahinter, ich glaube einfach, dass die nächsten Jahre und die kommende Zeit sehr, sehr wichtig sein wird, diese zwei Welten zu verbinden. Was meine ich mit den zwei Welten? Diese statische, businessgetriebene männliche Domäne im Unternehmertum, einfach ein bisschen aufzubrechen und um zu verstehen, dass wir einfach mehr wie 90% nicht verstehen, und das gilt ja für alle Lebensbereiche. Wir wissen einfach, dass unser bewusstes Wissen kleiner wie 10% ist und ganz, ganz vieles über das Unterbewusstsein gesteuert wird. Und ich glaube, wir müssen einfach in Zukunft Unternehmer ausbilden und Unternehmer coachen und in die Welt bringen, die beide Welten verstehen, die einfach ihre innere Welt verstehen und nicht so im Ego nach außen in die Businesswelt treten, sondern einfach beides in Einklang bringen. Und da sehe ich mich jetzt ein bisschen als als Lehrer oder als Coach, der einfach beide Welten kennt. Ich kenne diese Unternehmerwelt. Ich weiß auch, wie Bein hat, das ist das alle Monat für ein Team von 10 Menschen, die Gehälter auf dem Konto liegen, damit die ihr Leben bestreiten können. Ich weiß, was es heißt, Investitionen zu tätigen. Ich weiß auch, was es heißt, jetzt also Familienunternehmen zu verkaufen und diese neue Hände zu geben und auch diesen Prozess zu begleiten. Und eben immer mit dem Wissen, dass man sich einfach selber mit sich selber einfach wahnsinnig gut beschäftigen muss, um solche Schritte tun zu können. Und ich glaube, dass man, wenn man das in die Menschen und ins Unternehmertum bringt, das eine neue Qualität kriegt. Und das werde ich nächstes Jahr versuchen. Das ist so das, was jetzt auf dem Plan steht.
Wie würdest du das jetzt konkret machen, wenn eine Person unternehmerisch sehr getrieben ist und sagt, okay, ich will mich jetzt besser kennenlernen, weil dieses Getriebensein, es hat ja Vorteile, weil man versucht dann Wachstum zu erzielen, man versucht Arbeitsplätze zu schaffen, man versucht ja auch die Kosten zu decken, man versucht Menschen zu beschäftigen, man versucht denen auch Gehalt auszuzahlen, damit die auch ihr Leben bestreiten können. Es hat ja alles positive Seiten. Und was ich nicht gewusst habe, das hat mir ein Bekannter gesagt, es gibt ja auch dieses Spiritual Bypassing. Also, dass man quasi den Weg der Spiritualität beschreitet, um sich eigentlich nicht mit den Problemen des Menschseins beschäftigen zu müssen. Also man nimmt die Spiritualität als Ausweg und das könnte ja dann auch sein, oder? Also dass man sagt, okay, ich will jetzt mehr Richtung Spiritualität gehen, mehr Richtung Achtsamkeit und dann sagt, okay, ich mache ja schon genug für mein Geschäft, weil ich manifestiere jeden Tag. Also es gibt ja dann auch diese Welt. Und wie schafft man es, dieses Getriebensein in Einklang zu bekommen mit der Achtsamkeit, mit der inneren Welt, damit auch nicht zustande kommt, dass man entweder nur in der Ego-Welt verhaftet ist oder nur in höher, schneller, weiter und auch nicht im Spiritual Bypassing, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt den Weg des Minimalismus, ich gehe den Weg der Achtsamkeit, ich manifestiere jeden Tag, von dem her ist mein Job erledigt. Also wie schafft man das, beide Welten zu verbinden? Was würdest du dieser Führungskraft, diesem Geschäftsführer mitgeben, der was stark ego-behaftet ist oder sagen wir mal, der ist stark getrieben, nennen wir es so, stark getrieben, umsatzgetrieben, gewinngetrieben. Und der sagt, ich will jetzt beide Welten in Einklang bekommen.
Ich glaube, dass viele Unternehmer gibt, die den Druck schon immer standhalten, der aktuell herrscht und der es dann so weit bringt, dass sie einfach irgendwas tun müssen. Und für die, glaube ich, ist dann die Tür offen und da habe ich in der eigenen Erfahrung und auch in der, wo ich selber gesucht habe nach so einem Menschen, niemanden gefunden, weil ich eben genau entweder diese eine Welt gefunden habe, die du jetzt beschrieben hast, die halt einfach die Flucht in diese Spiritualität ist, die soll halt irgendwie, ich beschreibe es immer so gern, weiße Gewänder und jetzt hocken wir im Wald und meditieren und entkoppeln uns komplett von dem normalen Leben, also von dem normalen, im Anführungszeichen, Leben und leben ganz was anderes im Minimalismus und was auch immer. Das ist ja das andere Extrem ist zum anderen und das wird ja auch nicht funktionieren. Oder man findet irgendwie die Medizin, die halt quasi, Entschuldigung, was anderes habe ich nicht gefunden, mit irgendwelchen Medikamenten oder was auch immer, eigentlich beruhigt und schaut halt einfach, dass du wieder funktionieren, ins Funktionieren kommst. Und genau für solche Menschen war ich gern da. Und ich glaube schon, dass es einfach, wenn der Druck so groß ist, dass er ja nicht mehr weiterkommt, dann brauche ich einfach Menschen wie mich, wo wir halt dann schauen, okay, jetzt müssen wir es einmal ausnehmen, wir müssen zur Ruhe kommen. Das wird an der anderen Seite viel Meditation sein. Das kann auf der anderen Seite diese Reinkarnationstherapie sein, wo ich einfach andere Frequenzen meines Lebens kennenlerne. Und als Einstieg, was ich jetzt gerade mache, mache ich das mit Gesicht lesen, wo ich einfach mit Merkmale und Proportionen im Gesicht Potenziale entdecken kann. Das heißt, ich kann da sagen, wo sind deine Potenziale, wo sind vor allem deine versteckten Potenziale, die du jetzt noch gar nicht lebst oder die du vielleicht sogar verlierend lebst und auch gegen die arbeitest, das gibt es natürlich auch viel. Das ist in der jetzigen Welt und die sich weniger, sage ich mal, mit Spiritualität beschäftigen, ein sehr, sehr einfacher und ein zugänglicher Weg, um Menschen zu erklären, wie sie denn ihr Leben vielleicht ein bisschen mal anders anschauen können und einmal selber hinspüren, wie kann das auch anders funktionieren. Individuell dann für jede Person. Also ich glaube, man kann das jetzt nicht in ein Modell gießen und man sagt, komm zu mir und es gibt fünf Tage das, fünf Tage das, fünf Tage das, sondern ich weiß halt einfach, ich bin selber durch diese Scheiße, wenn man so bezeichnen darf, gegangen und kenne einige Wege, die hilfreich sind, um ein positiveres, feineres Leben herbeizurufen.
Wann kommt bei dir noch das Getriebensein zum Vorschein? Oder wann bist du noch getrieben?
Wenn es ums Lernen geht, also wenn ich neue Sachen lerne und dann feststelle, ich weiß das noch nicht und das noch nicht und das noch nicht, dann werde ich gern zum Getriebenen. Ansonsten, ja, was ich schon merke, ich bin ja im Unternehmen, das wir verkauft haben, weiterhin beratend tätig und mache also in der Werkstatt teilweise die Urlaubsvertretungen noch mit für ein paar Tage im Monat, damit die gut über die Runden kommen. Und da merke ich dann schon, da würde ich dann auch wieder zum Getriebenen. Also das darf ich nicht eine Woche lang machen, sondern immer nur zwei, drei Tage, dann habe ich das ganz gut unter Kontrolle. Aber mehr will ich auch nicht mehr. Da würde ich dann wirklich zum Getriebenen.
Das Unternehmen hat ja immer noch deinen Namen, oder?
Sehr spannend, gell?
Ja, also ja. Wie geht's dir damit? Weil man ist ja immer noch mit dem eigentlich so verbunden oder so identifiziert.
Gut. Naja, wir haben natürlich schon in dem, weil wir das Unternehmen gegründet haben, hat es ja Steindl Schriften geheißen, dann hat es irgendwann einmal Steindl Design geheißen und dann haben wir es umgedacht auf den Herrn Steindl. Das war ein Kollege von uns, der den Namen in die Welt gebracht hat. Und da hat es dann einige Workshops auch mit den Mitarbeitern gegeben, so klassisches Employer Branding haben wir da gemacht über einige Tage und auch immer wieder. Und da haben wir den Herrn Steindl das Leben eingekaucht und die Mitarbeiter sind dann selber draufgekommen, dass das nicht ich als Person bin, sondern dass wir das einfach alle haben und der Herr Steindl einfach das Unternehmen ist. Und die neuen Eigentümer haben festgestellt, welche Kraft diese Marke hat und dass die Mitarbeiter das einfach sehr, sehr in die Welt tragen und eigentlich auch die Mitarbeiter vom Käufer unbedingt Mitarbeiter Herr Steindl werden wollten. Also das war schon ein normaler Ritterschlag auch für die Arbeit, die wir da geleistet haben. Geht mir gut damit. Eher verstehen es die Leute nicht, dass der Eigentümer den Namen übernommen hat. Das wirft mehr Fragen auf sogar.
Okay. Ja, wobei es ist eine starke Marke. Also, wie du gesagt hast.
Muss man jetzt auch differenzieren. Ich meine, es ist ein sehr, sehr kleines Unternehmen, aber für das, was macht die Marke schon was her, ja, muss man sagen.
Die Reinkarnationstherapie, wir haben ja einmal darüber gesprochen und du hast gesagt, es ist ein Problem, dass das Reinkarnationstherapie heißt, weil es ist was anderes, was man sich vielleicht auf Anhieb vorstellt, oder?
Genau, gut, das sagst du, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich habe es mittlerweile ein bisschen übersetzt, wenn man sich vorstellt, also man muss einladen, darf man die Leute, die es jetzt hören oder sehen, vielleicht das Konzept von Raum und Zeit aufzulösen. Das ist so der Einstieg, den wir brauchen, um die nächsten Worte zu verstehen. Einfach das, was wir kennen aus Raum und Zeit, mal beiseite zu legen oder sagen, okay, ich stelle das einmal ein bisschen in Frage. Und dann stell dir einfach vor, einen alten Kofferradio, der das große Frequenzbandel drauf hat, wo man auf der Seite so ein Radl hat, wo man das einstellen kann. Und das kann man dann, ich weiß nicht, wie breit das Frequenzband eigentlich ist, aber da gibt es halt hunderte Radiosender. Und wir leben halt jetzt auf der Frequenz 88.0, sage ich jetzt einmal. Das ist der Robert, der den Little Podcast macht, der die Agentur hat und der viel Sport macht und sich gut kennt. Und parallel dazu, sage ich, gibt es ein paar andere Leben. Das ist so wie ein Museum in Dresden, wo du jetzt noch nicht gewesen bist. Das Museum gibt es. Es gibt in dem Museum auch 40 Räume. Du hast halt noch nichts gesehen davon. Und so kannst du das mit der Frequenz auch ungefähr vorstellen. Es gibt halt im Leben eben durch diese 90% Unterbewusstsein vieles, was parallel nebeneinander läuft. Und ich gebe den Raum daher, dass man sagt, lass uns einmal andere Frequenzen von dir anschauen. Und das müssen jetzt nicht unbedingt andere Leben sein, aber das sind vielleicht andere Erfahrungen, andere Dinge, die in dein Unterbewusstsein schlummern und eben auf einer anderen Frequenz laufen, aber trotzdem parallel. Und das kann sein, dass das vielleicht Geschichten haben, die sich in deinem Alltag zeigen, wo vielleicht ganz viel Wut oder vielleicht ganz viel Zorn ab und zu auftaucht und du gar nicht weißt, wo kommt denn der eigentlich her? Und vielleicht probierst du den sogar ein bisschen zu unterdrücken oder wegzuschieben, weil du das ja gar nicht haben willst. Und das wird aber nie so hundertprozentig gelingen, solange du den nicht integrierst. Und du bist ja trotzdem der Robert und der Zorn gehört halt vielleicht zu dir oder die Wut oder was auch immer. Und das machen wir eigentlich mit der Reinkarnation. Das heißt, wir schauen einfach auf eine andere Frequenz deines Lebens, schauen dort, was ist da passiert. Da wird es Opfer geben, da wird es aber genauso viel Täterleben geben, da wird es Geschichten geben, die erschrecken, da wird es Geschichten geben, die lustvoll sind, da wird es Geschichten geben, die brutal sind. Und durch das Erleben und durch das Spüren und durch das Fühlen in dieser Therapie bringst du ins Leben wiederum ins Hier und Jetzt und nicht irgendwo sonst hin. Und bei der Reinkarnationstherapie als Wort habe ich halt immer das Problem, oder haben halt viele die Vorstellung, ja, ich muss halt da schon fünfmal auf der Welt gewesen sein und als Regenwurm geboren oder was auch immer. Nein, das ist es nicht. Es sind einfach nur viele andere Frequenzen, die parallel nebeneinander laufen. Oder eben dieses Museum, das wir beschrieben haben. Das ist heute da, das ist morgen da. Solange dass du nicht da gewesen bist, kennst du es nicht. Wenn wir uns morgen um 11 Uhr da treffen, wirst du wahrscheinlich um 1 Nachmittag vielleicht 5 Räume davon kennen. Die restlichen 25 kennst du halt noch nicht. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
Wie äußert sich diese Therapie? Also sind das dann Gedanken, Gefühle? Ist es mehr so wie so ein luzider Traum oder ein Traum, den was man erlebt? Wie, also was kommt da hoch, wenn man diese Reinkarnationstherapie macht?
Vielleicht erklär dir kurz, wie es funktioniert. Das ist eine Therapieform, die über 5 Tage lang gemacht wird. Die funktioniert so, dass wir uns in einem Vorgespräch kurz unterhalten, wo du glaubst, dass das aktuelle Problem oder mit was du zu mir kommst. Dann legst du die flach auf den Boden hin und atmest 20 Minuten sehr stark aus und ein, ohne eine Pause dazwischen zu machen. Das nennt man verbundenen Atem. Das kannst du so vorstellen, wie wenn du am Berg aufgehst und einfach durch Mund und Nase kräftig aus- und einatmest. Das machst du halt so, wie wenn du auf dem Boden da liegst. Und dadurch kommt sehr, sehr viel Sauerstoff in deinen Körper und es wird mehr CO2 ausgeschüttet wie normal. Dadurch kommt es zu einem leichten Krampfen und Kribbeln in den Fingern und es verändert ein bisschen deinen Bewusstseinszustand. Das heißt, da können schon Bilder auftauchen, da können Emotionen auftauchen, da kann vielleicht Traurigkeit kommen oder Freude, was auch immer. Und nach den 20 Minuten bist du bewusst in dem Raum, wo wir uns oder wo du dich hingelegt hast und trotzdem bist du offen dafür, dass ich dich in deine Bilder schicke. Und dann gehen wir ungefähr 30, 40 Minuten gemeinsam durch deine Bilder, die entstehen in deinem Kopf. Der Berühmte macht die Augen zu und denkt nicht an einen rosaroten Elefanten. So funktioniert ungefähr das Bildern. Das heißt, die fragt einfach, was siehst du? Bist du im Raum, bist du im Freien? Und da kommen dann immer Bilder. Also ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der jetzt da keine Bilder zum Beschreiben gehabt hat. Und durch die Bilder werden Emotionen und Glaubenssätze einfach sichtbar, wo wir also einen roten Faden finden, der uns da durch die Bilder begleitet. Nach die 40 Minuten hole die wieder zurück, das heißt, es gibt dann wieder ein Lied, wo man wieder zur Ruhe kommt, wo man wieder im Raum ankommt und man hat in diese 30, 40 Minuten zum anderen diese Bilder, man hat zum anderen Gefühle, das heißt, teilweise kommen Schweißausbrüche, teilweise kommen da Tränen, weil es traurig ist oder anstrengend und teilweise gibt es Menschen, die das sogar riechen können, sprich, er sitzt am Lagerfeuer und er sagt dann, ich kann das Feuer riechen. Und wenn man dann wieder im Raum zurück ist, beschreiben das die Menschen auch sehr, sehr gerne, dass sie sagen, wow, ich habe richtig das Feuer wahrgenommen, auch die Wärme auf der Haut und auch das Riechen. Und durch dieses intensive Erleben dieser Bilder bringe ich es einfach in das Hier und Jetzt und kann mit dem dann einfach gut ins Leben einstarten. So kannst du es vorstellen. 5 Tage deswegen, weil man am ersten Tag ein bisschen schaut, wie atmet der Mensch, wie bildet der Mensch, damit man sich einfach ein bisschen eingruft. Und dann schaut man am Tag 2 und 3, dass man da richtig in die Tiefe kommt. Sprich, da schaut man eigentlich gern den Schatten an. Also was ist dein tiefster Schatten? Wo ist das Problem daheim? Um was geht's denn eigentlich? Und Tag 4 und 5 dient dazu, dass man das wieder ins Potenzial bringt. Also man schaut, was kann man daraus machen? Was ist die positive Seite davon? Um einfach möglichst mit einem guten Gefühl und mit einem guten Erlebnis nach die 5 Tage wieder rauszukommen. Empfohlen ist das Ganze insgesamt auf 4 Wochen, immer in Wochenblöcken, also sprich immer in 5-Tagesblöcken. bringt uns wahnsinnig extrem weiter. Also man sagt einfach, dass das Erleben bildern in einem Tag, das ist einfach ein Quantensprung. Und ich habe es auch einige Male schon erlebt, kann da wahnsinnig viel auflösen und echt gute Sachen für sich mitnehmen.
Was hat sich bei dir geäußert? Also in dem Mann, du hast schon mal selbst eine Reinkarnationstherapie gemacht, oder?
Genau, ja. Also ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bilder schon selber gebildet, also Leben gebildet und einige begleitet, einige nur zugehört und jetzt auch schon als eigener Therapeut natürlich schon viele Menschen begleitet. War bei mir jetzt so viel gezeigt, eben schon dieses Loslassen war ein großes Thema. Also das Loslassen habe ich wirklich in der Reinkarnationstherapie gut umsetzen können und das dann auch ins Leben bringen, das dann auch beim Verkauf sicher geholfen hat. Also es war da schon sehr geklammert am Alten und sehr festgehalten am Alten. Das haben wir da komplett aufgelöst. Das war sicher ein großes Thema, ja.
Jetzt einmal vielleicht eine etwas merkwürdige Zwischenfrage. Du warst als Unternehmer, also mit dem Herrn Steindl, nie spirituell, oder? Also, oder hat es da immer so spirituelle Ansichten gegeben, die was die immer begleitet haben, oder kam das erst mit dem Verkauf, wo du dich halt dann selbst mit dir selbst mehr beschäftigt hast?
Es hat schon, also im Rückblick hat es einige Momente gegeben, die man aber nicht so, ja, die waren mir jetzt nicht so bewusst, dass die eigentlich schon ein bisschen so den Weg vorgegeben haben. Eine weitschichtige Verwandte hat Reiki gemacht, bei der habe ich einmal als Jugendlicher oder als junger Erwachsener einmal Kontakt gehabt, weil es da meinem Papa wieder mal nicht gut gegangen ist und der da irgendwie Kraft geschickt hat und ich dann sehr grantig geworden bin und zu der hingefahren bin und gesagt, jetzt hört's einmal auf mit dem Blödsinn, das ist alles ein Schmarrn. Die habe ich dann daraufhin eine Behandlung gegeben oder mir das erklärt und dann mir so eine Reiki-Behandlung gegeben, die sehr cool gewesen ist im Nachhinein gesehen. Das wird dann wieder beiseite geschoben, weil natürlich Unternehmertum und einfach die Firma da aufzubauen, war viel, viel wichtiger und präsenter in meinem Leben. Und dann ist schon langsam losgegangen, eben mit sich selber sich zu beschäftigen, eben ein bisschen meditieren und so. Und das waren dann so die ersten spirituellen Zugänge. Ein paar Familienaufstellungen haben wir gemacht, eben so um alte Muster ein bisschen aufzudecken. Also es war schon immer präsent. Aber nie so im unternehmerischen Kontext. Das war halt immer eher so privat. Ja. Und das ist auch früher extrem getrennt. Also das andere ist Firma, das andere ist der private Mensch. Und jetzt geht es halt um diese Einheit, das zu verbinden, dass halt alles eins ist. Nicht? Du bist ja auch nicht nur der Robert Little Podcast, du bist ja der Robert Bacher, der, ja, du bist halt der Robert, ne? Und nicht deine Firma.
Definitiv. Das muss man ja erstmal erkennen.
Eben, und ich glaube, das ist ja der Punkt, wo wir vorher geredet haben. Ich glaube, das sehen auch viele noch nicht. Und natürlich, das andere ist Firma, das andere ist privat. Nein, es ist halt, das ist das Leben, nicht? Und ja, das gehört halt irgendwie zusammen.
Ich habe mal bei der Meditation mir einfach vorgestellt, dass diese ganzen Etikettierungen so auf eine Jacke so angebindet sind. Und dann legt man halt einfach diese Jacke ab. Und man zieht es am nächsten Tag wieder an und man hat einen Namen und einen Titel und man hat das und das und die ganzen Tätigkeiten und Hobbys und so weiter. Und dann legt man das am Abend einfach ab. Man stellt sich halt das Gewand vor oder die Jacke vor, weil halt alles oben ist, was man so anscheinend ist. Und dann legt man das einfach ab. Und die haben mir gedacht, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Ich meine, die Schauspielerei macht es ja auch vor. Die können ja zig Personen nachspielen. Also diese gibt es ja einen speziellen Ausdruck, wo sie sich halt sehr in die Rolle hineinversetzen, die können so schnell eigentlich die Persönlichkeit wechseln, dass das eigentlich schon einmal ein gutes Anzeichen ist, dass wir niemals die Persönlichkeit sind, die was wir denken, dass wir sind, oder? Mhm. Also wenn es geht, dass Method Acting, glaube ich, heißt es, dass sich Schauspieler und Schauspielerinnen so stark in die Rolle hineinversetzen können, dass sie meinen, sie sind die Person, was ist dann unsere Persönlichkeit, oder?
Wie heißt das? Method Acting.
Method Acting. Also Jim Carrey ist da, glaube ich, ein relativ gutes Beispiel, weil der hat das mal öfters gesagt, dass wer ist Jim Carrey, wenn er so von einem auf den nächsten Moment eine völlig neue Person sein kann und das wirklich glaubt und das wirklich spielt. Also wer ist dann dieser Charakter Jim Carrey eigentlich?
Man muss es ja wirklich spielen, weil sonst funktioniert es ja wieder nicht. Sonst glaubst du ja wieder keiner, ne? Das ist nicht authentisch.
Naja. Wie bist du eigentlich zu der Reinkarnationstherapie gekommen? Also wie viel Offenheit hat es auch verlangt, von dir zu sagen, ich mache das jetzt?
Ja, spannend. Das, auch wieder eine Kombination aus den zwei Sachen, die gerade, oder Reinkarnation und aus der neuen Geschichte, aus dem Face-Reading, die ich gerade lerne, gibt mir ein Baumgesicht. Man sieht das, also ist relativ rechteckig und dazu bin ich noch ein leichter Berg, das heißt, ich bin unten ein bisschen breiter. Und wenn man sich also einen Baum vorstellt und einen Berg vorstellt, dann hat man ja schon ein bisschen Eigenschaften. Also der Baum ist sehr verwurzelt, der Berg, der steht einfach da, den erschüttert auch nichts. Der Berg ist das Wurscht, der wird in 100 Jahren noch dastehen. Aber der bewegt sich ja natürlich so nicht so ganz gern. Und ich habe irgendwie die Eigenschaft in mir entwickeln können, dass ich trotzdem, dass ich eigentlich schon ein bisschen so ein Berg bin und ein Baum bin, es doch zulassen kann, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und ganz ehrlich, es hat nicht viel Überwindung und nicht viel Mut gekostet. Es war auch wieder so eine Bauchgefühlsgeschichte. Entstanden ist so, dass eigentlich Freundinnen meiner Frau also eine Ausbildung gemacht haben oder so eine Reinkarnationstherapie. Und die waren bei uns auf Besuch und haben das erzählt. Und währenddessen, dass sie das erzählt haben, hat es bei mir sofort in alle Licht angegangen und alle Ampeln auf grün. Ich muss das machen. Das war so irgendwie auch wieder das Bauchgefühl total positiv da, geh da hin, das ist genau das Richtige. Ja, dann habe ich angerufen, habe das gebucht und dann zwei Monate später bin ich in Griechenland geguckt und habe die Ausbildung gemacht. Und dann ist losgegangen.
Was war dein erstes Aha-Erlebnis?
Bei der Reinkarnation?
Ja.
Wie gut, dass man spürt, was das erste Aha-Erlebnis ist. Also wie gut, dass man diese unterbewussten Bilder, die es einem da zeigt, wie sich das echt im Körper anfühlt. Also es ist einfach total intensiv und wirklich so, ja, man kann es selber fast nicht glauben, aber man fühlt es einfach wirklich, man geht da durch, man fühlt es einfach. Und man denkt, okay, das nach der ersten Reise, weil ich uns erst natürlich einige Tage Selbsterfahrung gemacht, ich weiß, das ist genau das Richtige und das wird funktionieren und das müssen wir absolut in unsere Welt integrieren, ja.
Wie reagieren da andere darauf? Weil ich habe mal gehört, dass der Körper ja schon sehr wohl sich ab und zu wehrt, wenn es heißt, okay, wir machen jetzt ein Coaching oder man versucht irgendwas aufzulösen, dass ja da schon ein bisschen Widerstand auch herrscht. Hast du das auch wahrgenommen oder nimmst du das auch bei deinen Klienten und Klientinnen wahr, dass da schon ein Widerstand da ist?
Also von Anrufen zwei Tage vorher, ich bin krank, ich kann nicht kommen, bis es ist was Wichtiges dazwischen gekommen, bis wenn sie dann da sind, fünfmal aufs Klo und Übelkeit und ich kann nicht mehr und das bringt ja alles nichts, also sehr, sehr viele Fluchtmechanismen, die da anlaufen bei den Menschen. Logisch, wenn man sich natürlich so mit seinem inneren Kern beschäftigt und mit den Themen, die man schattenseitig hat und aber trotzdem integrieren muss, um die Einheit wiederherzustellen, ist natürlich nie angenehm. Also es ist absolut weit weg von jeglicher Komfortzone, das muss man sagen. Aber es bringt dir natürlich auch viel und gut weiter.
Was waren so die härtesten Momente oder die tiefsten Tiefpunkte in deinem Leben? Das kann aber auch mit der Verlassen der Komfortzone hin zum eigenen Kern zusammenhängen. Würdest du sagen, das waren die tieferen Tiefpunkte, also dass es viel härter war, das durchzustehen, als wie die unternehmerischen Herausforderungen?
Na, ich glaube, die unternehmerischen Herausforderungen sind schon, also sie haben mich mehr haben mich die unternehmerischen Herausforderungen mehr belastet. Die sich mit sich selber zu beschäftigen, habe ich immer als Geschenk empfunden. Obwohl es anstrengend war, aber es hat eine andere Energie. Also das andere ist ja doch, einen großen Auftrag zu verlieren oder einen Job irgendwie zu versemmeln und das dann wieder gerade biegen zu müssen. Das hat eine andere Energie, sich mit sich selber zu beschäftigen und da drauf zu kommen, dass halt auch große Schattenanteile in dir sind und die zu integrieren, das war zwar, ist zwar anstrengend, aber das habe ich immer als Geschenk empfunden, dass ich das jetzt machen darf. Weniger, das war nicht so anstrengend. Hilft dir das als Antwort?
Das hilft mir sehr. Aber ja, was waren so dann die tiefsten Tiefpunkte?
Unternehmerisch?
Wir können beide Seiten beleuchten.
War unternehmerisch war es sicher ja die ersten Jahre, weil das Unternehmen ja nicht ganz gut dagestanden ist. Der Papa hat frisch investiert gehabt, ist dann krank geworden. Der war Kunstmaler, muss man dazu sagen, also komplett was anderes, was wir noch gemacht haben. Herr Steindl-Unternehmen ist ja sehr technisch getrieben und der Papa war absoluter Künstler. Jetzt waren da viele Schulden da und ich habe natürlich nochmal müssen neue Schulden machen, um den Maschinenpark zu investieren und herzustellen. Und da hat es eine Situation gegeben, dass einfach so wenig Geld am Konto war und einfach alles ausgelastet war. Und mir ist der Bürostuhl gebrochen. Und ich habe einfach müssen in die Bank hineingehen und da zum obersten Direktor hingehen, fragen, ob ich mir irgendwie jetzt einen Bürostuhl kaufen darf, weil ich kann nicht mehr hocken, weil der andere ist gebrochen. Das war ein großer Tiefpunkt. Ein zweiter großer Tiefpunkt, und der hat immer mit Menschen zu tun, ist natürlich das Mitarbeiterthema. Wenn du halt einen Menschen ausbildest, einen Menschen sehr, sehr viel Wissen mitgibst, auf die Hand versprochen hast, dass er das machen will, bleiben will, und auch sollte es nicht so funktionieren, so lange bleibt, bis wir eine Alternative oder einen Ersatz für ihn gefunden haben und dann nichts eingehalten wird von diesen ganzen Versprechen. Das waren so immer die Momente, wo man wirklich am Boden war. Also das war dann immer, dann denke ich, einfach das so enttäuscht zu werden und einfach da das Wort nicht halten, das waren immer so die Momente, wo man denkt, ach, wie was tust du das eigentlich? Also die haben dann auch wirklich körperlich und da bist du dann einfach nicht gut drauf. Und also das habe ich nie wegstecken können. Das hat mich immer sehr, sehr belastet. Das war so im unternehmerischen Sinne. Und bei der Entwicklung, also du musst jetzt mit der Entfaltung meiner selbst oder Persönlichkeitsentwicklung. Da tue ich mich echt schwer, Robert, weil es waren nur schon tiefe Momente dabei, aber es hat einen Moment gegeben, der hängt aber auch wieder eigentlich mit der Firma zusammen, wo so ein Bild entstanden ist, das Unternehmen war gleichzeitig das Gefängnis. So, das war also ein Moment, der eben, wie ich vorher beschrieben habe, das gibt natürlich sehr, sehr viel Sicherheit als Unternehmen und sehr viel Freiheit, weil man ja selbstständig ist und selber entscheiden kann. Und trotzdem war das Gefühl da und auch das Bild, das war bei der Meditation einmal, dass das gleichzeitig als Gefängnis ist. Also es war ein wunderschönes Gefängnis, aber es war trotzdem das Gefängnis. Goldene Käfig, ja, der war wirklich so da. Der war zwar nicht golden, aber es hat sich so, das ist so dieses Bild, das man da, das war stark, ja. Das war nicht so fein.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Weil man hat ja sehr viel Energie und Zeit in das Ganze investiert. Ich glaube, dass weil das ist ja wieder dieses Zeitthema, oder? Also hier haben wir mal, also diese Reflexion bei mir, warum kann ich sehr schlecht mit Fehlern umgehen? Weil ich ja wahnsinnig viel Energie und Zeit in das Ganze investiert habe. Und dann denke ich immer, oh, und das wirft mir jetzt zurück und mit dem umzugehen, weil man hat ja da wahnsinnig viele Ressourcen reingesteckt, das ist ja dann so schwierig. Weil ja, das ist dann, wenn man einen Fehler macht oder so, oder wenn man feststellt, da war Fehlentwicklung da, dann meint man, das war fehlinvestierte Zeit. Aber das ist eigentlich die beste Erkenntnis, die ich jemals gewonnen habe. Zwischen unglücklich sein und glücklich sein liegt Zeit. Zwischen glücklich sein und unglücklich sein liegt Zeit. Das beste Beispiel ist die Ehe. Da hat man sogar einen Vertrag dafür, du bist da, um mich glücklich zu machen. Ja. Aber dann irgendwann ist man unglücklich und was dazwischen liegt, ist die Zeit. Weil genauso ist es auch am Anfang, wenn man Dinge nicht kann, und meint, das mag ich überhaupt nicht. Lesen. Ich wollte früher nie lesen. Mittlerweile lese ich wahnsinnig viel. Warum? Weil einfach Zeit dazwischen liegt. Ich habe Lesen nicht gemacht, weil ich nicht gewusst habe, wie ist das, was kann ich denn da überhaupt lernen und so weiter. Aber je öfter man da quasi die Komfortzone verlässt, desto glücklicher und freudiger wird es dann, weil einfach die Zeit vergeht. Und weil man halt merkt, hey, das ist ja voll cool im Endeffekt.
Aber hast du nicht gern gelesen? Das können wir uns bei dir gar nicht vorstellen.
Ich habe erst mit der Selbstständigkeit angefangen. Also ich habe dann irgendwie Fragen gehabt und habe Antworten gesucht in Büchern. Und das erste Buch, was ich gelesen habe, war Reicher als die Geissens vom Alexander Fischer. Und das war so das erste Buch, da war halt so das Pareto-Prinzip beschrieben und wie man investiert und solche Sachen. Und ja, so bin ich dann eigentlich in das Ganze reingekommen. Ich habe bis 2017 keine Bücher eigentlich gelesen. Das ist
spannend.
Habe es dann versucht, in einem Jahr wieder gut zu machen. Da habe ich dann 133 Bücher gelesen.
Und ja, da hat dann alles auf einmal.
Genau. Und da hat dann eine Person zu mir gesagt, ja, warum machst du das? Und da sage ich, ja, also irgendwie, weil ich meine, ich musste was aufholen. Da hat sie gesagt, ja, du putzt jetzt auch nicht 6 Tage am Tag die Zähne, weil du vielleicht 2 Jahre keine Zähne geputzt hast. Oder? Da sage ich, nein, eigentlich auch nicht.
Ja, also, komisch.
Ja. Aber war natürlich auch viel Egomanie. Klingt natürlich schön, wenn man sagt, man liest zu viel. Naja, zahlengetrieben halt. Ja. Kennst du vielleicht selber. Klingt gut, wenn man große Zahlen sagen kann, außer jetzt in Schulden. Aber dann macht das schon was mit Nego. Ja. Andreas.
Dabei hast du ja so eine spannende Kombination in deinem Gesicht, nicht? Ich habe ein paar Fotos angeschaut von dir,
ja,
weil wir heute das ausgemacht haben. Und haben ein paar gefunden auf Instagram und überall ein bisschen nachgeschaut. Und du hast echt ein paar spannende Merkmale in deinem Gesicht.
Erzähl.
Und die haben wir zu tun mit deinem, ja, das, was du lebst. Ich glaube, du lebst wirklich, du lebst echt wahnsinnig viel, was in deinem Gesicht steht, auf eine sehr gewinnbringende Weise. Ich glaube, du hast das echt gut unter Kontrolle, da wirklich die richtigen Dinge zu tun in deinem Leben. Also du bist da ja, wir haben eh schon mal geredet, für dein doch ja junges Alter wahnsinnig weit und reflektiert. Und also ist echt cool, dass du das so kannst und dass du das auch so lebst. Also da, glaube ich, kannst du ja wahnsinnig stolz auf dich sein. Was ich gefunden habe in deinem Gesicht ist, zum anderen dieses breite, doch eher breitere Kinn, also ein sehr starkes Kinn. Das steht zum Beispiel für Umgang mit Krisen, Kampfbereitschaft, Impulsivität und die Tatkraft. Und das hilft dir eben so Hindernisse zu überwinden, also ein gutes Durchsetzungsvermögen und eben auch diesen Veränderungswillen. Ne? Und den hast du ja sehr, sehr stark, glaube ich, in deinem Leben, oder?
Ja, schon.
Schon, gell? Ja. Und spannend steht bei dir, sind eigentlich Ohren und Mund. Und der Mund ist bei dir sehr außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob dir das selber schon mal aufgefallen ist. Du hast sehr, sehr gleichmäßige Lippen. Wenn du das selber mal anschaust, ich weiß gar nicht, ob dir das selber so bewusst ist.
Also aufgefallen ist mir ehrlich gesagt noch nicht. Ich nehme gern Komplimente an.
Meistens ist irgendwo eine größer oder kleiner. Ne? Und bei dir sind sie extrem ausgeglichen, die zwei. Und wenn man das in Kombination sieht, du kannst, ich habe es so zusammengeschrieben, du hast eine starke Ausdrucksweise in deinem Mund, also du kannst es sehr stark ausdrücken, hast aber trotzdem, und das hat mit deinen Ohren zu tun, die Ohren sind etwas ein bisschen tiefer bei dir, und jetzt kannst du extrem gut zulosen und auf der anderen Seite aber die gut ausdrücken. Und das ist genau das, was du da in deinem Podcast machst. Nicht? Also du hast einfach eine sehr mitfühlende Kommunikation, du hast bist sehr Brückenbauend, darf ich mal sagen. Das kommt schon einfach wahnsinnig gut. Und das kommt aus deinen zwei Eigenschaften. Ne? Du kannst gut zuhören und kannst mit deinem Mund das gut ausdrücken, ohne dass du ohne überfuchst. Und dazu bist du noch wahnsinnig lustig, was man wieder auf der Seite, auf die Falten da gut sieht. Also du lachst ja auch wahnsinnig viel. Und das lebst echt gut. Und das ist jetzt das Beispiel, wenn jemand das im Gesicht stehen hat und er redet nie, und er nimmt seine Kommunikation nicht her, obwohl er es so gut machen kann, nicht? Dann kannst du jemandem gut helfen. Und das ist echt bei vielen Menschen so, dass sie einfach ein gutes Merkmal im Gesicht haben, wenn sie dann fragen, stehst du auf der Bühne oder redest du viel? Sag ich, nein, ich will nicht reden. Und die dann zu motivieren und sagen, probier dich auch da mal aus, im kleinen Rahmen oder was auch immer, lese mal ein Gedicht vor, wie das bei den anderen Menschen ankommt, da merken die auf einmal, ah, okay, das kommt wirklich an. Vielleicht soll ich mal Theater spielen, ja, vielleicht gehöre ich auf der Bühne, was auch immer. Und das bietet eine Riesenrange, Menschen da wirklich ins Potenzial zu bringen. Das ist total eine coole Arbeit. Da haben wir jetzt nächste Woche das Abschlusskolloquium in Deutschland, wo wir noch die Lebensaufgaben lernen. Das heißt, es geht von den Merkmale über die Eigenschaften der einzelnen Merkmale hin zu Talentlinien. Und aus den Talentlinien gibt es dann Lebensaufgaben, wo man sagt, das ist eigentlich deine Lebensaufgabe, da hinzuschauen oder der Narr zu sein oder der Bühnenmensch zu sein oder der Unternehmer zu sein oder der Herrscher, was auch immer. Also da gibt es verschiedene Themenbereiche dann. Und das ist auch total eine coole Geschichte, die wirklich trifft. Also wir haben jetzt einige Sachen schon probiert im Kollegenkreis und auch ein paar Kunden schon gehabt. Richtig cool dann zu sehen, wenn das umgenommen wird und der das dann ins Leben bringt.
Woher kommt das Face Reading? Also woher kommt der Ursprung?
Es gibt verschiedene Quellen. Das meiste ist aber Xiang Men, nennt sie das, ist aus China, alte Lehre, ein paar tausend Jahre alt. Die machen das, also da gibt es ganz verschiedene, die lesen nur die Iris, dann gibt es welche, die lesen Zunge, welche, die lesen die Hände, Fußstellungen, Mikromimik, also da gibt es eine riesen Range. Im Westlichen ist so diese Physiognomie am bekanntesten, das ist eben so Augenabständen zu Nasenlänge, Größe, Ohrendimension, Höhe, Tiefe, also eher so, ja, eher ausmessen. Und da, wo wir es lernen, das ist die Anne Vierhaus aus Deutschland, die verbindet so diesen ganzen Lehren zu einem eigenen Kontext. Und da kommt viel Intuition dazu. Ganz kurz erklärt, stell dir ein Smiley vor. Wie funktioniert ein Smiley? Immer mit Augen und Mund. Der braucht keine Ohren, der braucht keine Nase. Also sämtliche Emotionen kommt aus Augen und Mund. Wenn du das vorstellst, ist das relativ einfach erklärt. Wenn man jemanden tief in die Augen schaut und da ein Bild hat, wo man das gut wahrnehmen kann, dann sieht man einfach intuitiv schon relativ viel, was in den Menschen vorgeht oder wo seine Potenziale schlummern. Und dann gibt es eben Merkmale dazu, wie die breiten Nasenflügel, die du auch hast, sicher Gott. Das ist eben so ganz ein Freiheitsdrang. Also eben selbstständig zu sein, selber entscheiden zu können, kannst ja gut mit Geld umgehen. Eben Freiheitsdrang ganz Vordergrund. Und da ist auch ein bisschen so eine runde Nasenspitze. Das sind so die Genießer, das Leben genießen. Das glaube ich, machst du ja auch nicht.
So. Ich versuch's zumindest. Ja, das ist sehr spannend.
Ja, das ist wirklich eine total coole neue Erfahrung, das alles zu lernen.
Wäre ja eigentlich ein interessanter Persönlichkeitstest für Einstellungen von neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
Ja, genau. Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen in Oberösterreich, da habe ich jemanden kennengelernt auf der Ausbildung, die, glaube ich, sind fast 400 Leute. Die stellen gerade die Teams neu zusammen. Also die wollen den Mitarbeiterstamm, den sie haben, aufrechterhalten, sehen aber, dass es mit dem Produkt, das sie auf dem Markt haben, schwierig werden wird im nächsten Jahr. Und sagen wir vorhin, die bestehenden Kombinationen der Mitarbeiter entsteht nichts Neues. Also die machen halt seit 15 Jahren das gleiche Produkt, entwickeln das zwar immer weiter, aber im Grunde bleibt es immer dasselbe. Und die haben jetzt natürlich für jeden freiwillig die Mitarbeiter gefragt, ob sie gelesen werden wollen. Das ist natürlich auch für sie selbst als Persönlichkeitsanalyse dient. Und das Unternehmen weiß dann natürlich, wie dicken die und wo liegen denn die Stärken. Und versuchen aus den 400 Leuten und aus den 30 Teams, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen, diese wollen sie neu zusammenwürfeln, weil sie neue Produkte entwickeln wollen. Und da wählen sie dann einfach neue Teams daraus formen. Und die nutzen das Face Reading jetzt in dem Kontext. Das ist total spannend. Soll dann nächstes Frühjahr eigentlich umgesetzt werden. Berichtet er dann, wie das ausgegangen ist. Also es hat total spannend geklungen, eben das auch so zu nutzen. Wer passt denn mit wem und wer bringt was für Expertise ein? Was muss denn der für Eigenschaften haben? Also auch da funktioniert das.
Andreas, wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich.
Drei Fragen.
Die ist mir jetzt spontan eingefallen. Also wie eigentlich alle. Welches Gesicht fasziniert dich? Also was für Gesicht hast du? Wahrscheinlich hast du jetzt aufgrund des Face Readings unzählige Gesichter analysiert, könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Ist jetzt vielleicht eine Bevormundung. Welches Gesicht hat dich total fasziniert?
Das ist jetzt wirklich, das ist immer so schwierige Fragen, weil da waren viele dabei, die wahnsinnig faszinierend waren. Am faszinierendsten war ein Gesicht von jemandem, der schon gestorben ist. Und zwar haben wir jemanden gelesen, der sich 2 Monate vor seinem Tod in einem Hospiz porträtieren hat lassen. Und über den haben wir, ich habe über den einen Nachruf geschrieben quasi, für die ganzen Freunde, die Hinterbliebenen, um denen mitzugeben, was das für ein Mensch war, war jetzt eine fiktive Hausaufgabe. Aber ich habe es extrem gut getroffen. Also ich habe da Feedback gekriegt dann von unserer Ausbilderin. Da waren sehr, sehr viele Dinge dabei, die gepasst haben, also zur Gänze eigentlich fast alles. Und das ist ja Gesicht, das werden wir auf Lebzeiten merken und das ist ja gut im Rechner abgespeichert. Da werde ich immer wieder draufschauen und stolz sein, auf der anderen Seite das so gut erkannt zu haben und sehr, sehr demütig über die Arbeit, was dieses Face Reading kann und mir das auch immer wieder herholen, was das für ein mächtiges Werkzeug ist, wenn man das beherrscht, in einem Gesicht so lesen zu können.
Schön.
Der Heiner hat er geheißen. War sehr, sehr intim und sehr spannend, ja. Spannende Schön. Aufgabe.
Was war der beste Ratschlag, den du erhalten hast?
Der beste Ratschlag, den ich erhalten habe. Scheiß dir nichts, dann fällt dir nichts.
Gut, sehr gut. Mhm. Die Abschlussfrage, was möchtest du noch sagen?
Danke fürs Gespräch, Robert. Jetzt wieder, Gott, ist ja schon wieder einige Zeit vergangen. Einladung möchte ich aussprechen für egal wem, der das hört, der das sieht und das Gefühl hat, er möchte mit mir mal quatschen über was auch immer. Die Tür ist immer offen und das Telefon ist immer angeschaltet und ich freue mich auf viele spannende Fragen.
Danke dir, Andreas. Das war mir eine große Freude. Wir haben ja immer tolle Gespräche, finde ich persönlich. Also.
Lass mal nicht ausklingen mit dem heutigen Tag,
hoffe ich. Ich hoffe auch. Ich habe wie immer viel lernen können. Es war mir eine große Freude. Und ja, ich hoffe, dass auch unsere privaten Gespräche weitergehen. Also ich habe das ja total interessant gefunden, weil wir haben uns vor etlichen Jahren mal kennengelernt. Also ja, da haben wir ja eher einfach mal so den Kontakt aufgenommen. Und das war 7 Jahre, ist das mittlerweile her. Und dann haben wir 2-3 Mal Kontakt gehabt und dann durch Zufall wieder entstanden. Durch deine Proaktivität, muss ich dazu sagen und gestehen. Und das hat mich ja sehr gefreut. Und mir hat es sehr gefreut, einfach deine Sichtweisen auch über mehrere Gespräche kennenzulernen, wie du denkst, wie du das gemacht hast, geschafft hast, auch diesen unternehmerischen Drang ausgelebt hast und dann einfach auch wieder, ja, nicht nur überwunden hast, sondern eigentlich zu dir zurückgefunden hast. Das ist ja eigentlich das Schöne, wenn man das sagen kann. Ich bin jetzt eigentlich nicht mehr da, um zu überwinden, sondern um zurückzufinden. Und ich glaube, dass du das sehr, sehr gut lebst. Also so nehme ich es wahr. Es wirkt sehr in Balance und es wirkt sehr als Einheit, als Eins. Und ich wünsche dir noch viel Spaß und Freude, dein Museum zu befüllen. Mir hat es sehr gefreut und ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir und weiterhin alles Gute, Andreas. Danke.
Danke, Robert. Und was ich loslassen und wenn es wirklich zu dir gehört, dann kommt es ja wieder zurück.
Schöne Abschlussworte. Dankeschön. Danke, danke. Mach's gut.
Bis demnächst. Ich freue mich drauf. Ciao.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.